Herzlichen Dank für das freundliche Willkommen, das wir uns gegeben haben. Danke ans Lospreis-Team. Ich schätze das immer sehr, wenn auch die Lieder und Texte, Moderation schon hinweisen auf das Thema. Das macht es einem viel einfacher zum Reinkommen. Ganz herzlich willkommen auch von unserer Seite. Du wackelst. Wir beide freuen uns, dass wir heute dürfen da sein bei euch und zum Thema Kommunikation, die verbindet, dürfen etwas weitergeben. Wir sind Annette und Roger Götz, kommen von Frau Dübendorf, haben also nicht so weit gehabt. Wir sind seit 37 Jahren verheiratet, haben zwei Söhne, eine Schwiegertochter, zwei wunderbare Enkelkinder und arbeiten bei Campus für Christus, hat der Martin schon erwähnt, dort im Arbeitsweg Family Life, das heißt wir haben alles so zu tun mit allem, was mit Paaren zu tun hat, vor der Ehe, in der Ehe. Mir leitet zum Beispiel auch die Ehekurse, vielleicht habt ihr schon gehört davon. In Dübendorf lebt mir auch in einer WG mit 8 Personen unter einem Dach schon viele Jahre. Also unsere Familiensituation, unser Beruf, die Art, wie wir leben, das zeigt euch schon ein bisschen Beziehungen, das sind wirklich unsere Leidenschaften.
Hallo, Annette. Kannst du mich hören? Kannst du mich verstehen? Weißt du, wir sollten unbedingt noch den Gottesdienst in Wiel, in der Viva-Kirche vorbereiten. Kommunikation, die verbindet. Haben wir dazu etwas zu sagen? Was sagst du dazu? Wo ist denn Annette?
Hallo Roger, du, mir ist eingefallen, wir müssen unbedingt noch die Predigt vorbereiten für in Hinwil zum Thema Kommunikation, die verbindet. Hallo Roger, hörst du mich? Ah, oh, nie gehört er mir zu. Wo bist du überhaupt? Hallo, was machst du? Hörst du mir zu? Interessiert dich nicht, was ich sage? Ach, da bist du. Hoi.
Vielleicht habt ihr als Kind auch mal das Dosen- oder Schnurtelefon ausprobiert. Das ist absolut faszinierend. Der Schall, wo man hier rein redet, der schwingt den Boden von dieser Dose an, der regt das zur Schwingung an. Und wenn dann die Schnur gespannt ist, eben nicht so, wie wir es jetzt gemacht haben, dann tut sich die Schallwelle als Longitudinalwelle über die Schnur auf den anderen Dosenboden übertragen, der fährt an verschwingen, das wird wieder in Luftschall umgewandelt und dann würde man etwas hören, wenn man würde anhören. Also mich hat das als Kind total fasziniert und vielleicht hat das auch meine Berufswahl mit beeinflusst. Ich bin nämlich Ton- und Bildingenieur geworden. Also von dem her, das ist etwas, wo offensichtlich mein Leben prägt, so technische Sachen. Aber wir wollen natürlich vor allem jetzt über Kommunikation reden und das ist so ein Bild für Kommunikation. Wir werden etwas sagen über die zwischenmenschliche Kommunikation, aber auch das Reden mit Gott. Und wir haben festgestellt, dass vieles, was uns am Herzen liegt, im Reden miteinander, vieles, was dort wichtig ist, gilt auch fürs Reden mit Gott.
Wo wir gerade über das Reden redet. Ich habe gesehen, ihr habt auch auf Ukrainisch, glaube ich, übersetzt. Ist es besser, wenn wir in Deutsch sprechen? Also mir sowieso lieber, aber...
ist Hochdeutsch besser? Hochdeutsch ist besser?
Okay. Gut, okay, sehr gerne, danke. Gib mir Ringer auch, danke. Ja, vielleicht ist uns nicht immer so bewusst, welche Macht Worte haben. Worte können verletzen. Worte können ermutigen, Worte können heilen, Worte können vergeben, Worte können ganz Neues schaffen. Das ist wunderbar, auch dass wir diesen Text gehört haben aus dem Johannesevangelium, dass Gott durch Worte erschafft. Das sehen wir schon im ersten Buch in der Bibel, wo es immer wieder heißt, Gott sprach und es wurde. Das ganze Weltall wurde dadurch geschaffen, dass Gott kommunizierte, dass er gesprochen hat. Gottes Worte sind heilsam. Wir lesen das auch in dem Psalm immer wieder. Zum Beispiel heißt es im Psalm 107, Vers 20, Gott sandte sein Wort und machte sie gesund. Genau das glaubte auch der römische Hauptmann. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte, der zu Jesus kam und der sagte, nein, nein, du musst dich nicht zu mir heim bemühen, auch aus kultischen Gründen. Sprich nur ein Wort, so wird mein Diener gesund. Der hatte den Glauben, dieses eine Wort heilt. Und umgekehrt, das kennen wir vielleicht alle, können Worte auch sehr zerstörerisch wirken. Letztlich kam unsere 6-jährige Enkelin ziemlich geladen aus der Schule heim und so die Stimmung am Mittagstisch wurde zunehmend gespannter und geladener und irgendwann brach das aus dieser 6-jährigen kleinen Person heraus. Gliana, das ist ihre beste Freundin, Gliana hat gesagt, ich sag blöd und dann ist sie weggelaufen. Das hat das kleine Kinderherz sehr, sehr verletzt und die ganze Familie musste mit drunter leiden unter dieser Verletzung durch diese Worte. Wir haben das im Jakobusbrief gehört, in der Lesung von der Tabea. Ich lese gerne 2 Verse nochmal vor daraus. Es ist so mit unserer Zunge, so klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Mit einem solchen Feuer lässt sich auch die Zunge vergleichen. Sie kann eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit sein. Sie vergiftet uns und unser Leben. Sie steckt unsere ganze Umgebung in Brand und sie selbst ist vom Feuer der Hölle entzündet. Also Jesus führt uns das sehr drastisch vor Augen, was wir auslösen, wenn wir nicht darauf achten, was wir sagen oder warum wir etwas sagen.
Wir wollen jetzt natürlich vor allem darüber reden, wie kann Kommunikation verbindend sein. Und dort geht es darum, dass ich das Herz vom anderen, also das Herz von der Annette, erreiche. Kommunikation, die verbindet, geht von Herz zu Herz. Wegen dem kleben wir jetzt hier auch Herzen auf die Dose. Und das zeigen, das ist eigentlich das, was verbindend ist, wenn wir das Herz erreichen. Und die Frage ist, was liegt mir am Herzen bei der Annette? Kommt das, was ich ihr sage, von Herzen? Meine ich es gut mit ihr? Achte ich sie? Ehre ich sie? Bin ich für sie? Das ist ganz wichtig in der Kommunikation. Ist mir das Wohl am Herzen von der Annette? Bin ich ehrlich mit ihr? Wir sind jetzt 37 Jahre verheiratet, dann müssen wir nichts miteinander voreinander verbergen. Oder es sollte auf jeden Fall so sein, dass wir ganz ehrlich sein können. Ganz ehrlich, ganz transparent, das ist das, was vom Innersten, vom Herz herkommt. Und ich kann. Hochdeutsch, gut. Genau. Also. Das kann ich euch veranschaulichen mit einer Grafik. Also wie tief ist unsere Kommunikation? Wie sehr kommt das aus meinem Innersten? Und ihr seht diese Grafik. Einerseits ist hier aufgezeichnet, wie tief ist die Kommunikation? Und andererseits, mit wie vielen Leuten kann ich das machen? Auf der obersten, oberflächlichsten Ebene ist der Smalltalk, das kann ich mit jedem, kann ich auf dem Bahnhof kurz mit jemandem irgendwas über das Wetter reden, kein Problem, gebe ich nichts von mir preis. Auf der nächsten Ebene, da teile ich Fakten mit, so was ich weiß. Ist auch nicht so persönlich, also das kann ich auch mit vielen Leuten machen, ist nicht riskant, ich kann irgendwas sagen, was eigentlich klar ist, so allgemeines Wissen weitergeben, kann ich mit vielen machen. Wenn ich dann aber meine Meinung sage dazu, dann wird es schon ein bisschen persönlicher. Es könnte sein, dass der andere eine andere Meinung hat, es könnte Streit geben. Also ich muss mich mehr öffnen, ich bin mehr transparent und das mache ich nicht mehr mit so vielen. Wenn wir dann noch eine Ebene tiefer gehen, dann teile ich meine Gefühle mit. Wie geht es mir? Wie geht es mir wirklich? Nicht nur am Sonntagmorgen, wie geht es dir? Ja, gut, ja, schön. Sondern, ja, geht uns ja manchmal so, dass wir einfach halt sagen, es geht uns gut, aber es wäre einfach zu schwierig, jetzt kurz vor dem Gottesdienst noch zu sagen, du, es geht mir gar nicht gut. Und es ist klar, wir können das nicht mit allen machen. Wir brauchen einige Bezugspersonen, wo wir so ehrlich sein können, dass ich sagen kann, so geht es mir. Das macht mich traurig, das macht mich wütend. Und dann gibt es noch eine tiefere Ebene. Und das ist, da offenbare ich mich, wer ich bin. Gebe ich alles preis. Da steht jetzt, man kann das mit einem Menschen machen. Also wir sind überzeugt, dass das in der Ehe hoffentlich der Ehepartner ist. Vielleicht sind es ein paar wenige Menschen, mit denen ich das machen kann. Als Single kann das in der Familie sein, Bruder, Schwester oder als Kind hoffentlich mit den Eltern. Es kann bester Freund, beste Freundin sein, aber es werden ganz wenige oder vielleicht nur ein Mensch sein, dem ich alles preisgeben kann. Und manche Menschen schaffen das gar nicht, weil sie niemanden haben, mit dem sie so offen sein können.
Ihr seht auf der Grafik, dass in diesem Transparenzdreieck, diese untere Ebene, wo man sich wirklich ganz offenbart, dass die ein sehr breites Fundament hat. Das bedeutet, es geht darum, dass jemand, mit dem ich diese ganz, ganz tiefen Dinge teile, dass da ein gutes, breites Fundament besteht, dass da eine gute Basis gelegt ist. Denn da, wie Roger sagte, offenbare ich ganz persönliche Dinge. Das sind oft Themen, die mit Scham zu tun haben, mit Angst, mit Schuld, mit Lebenssinnfragen, mit Trauer. Wenn ich einen Menschen habe oder vielleicht zwei, drei, mit denen ich diese Dinge teilen kann, dann bin ich gesegnet, wirklich ein glücklicher Mensch. Und diese Beziehung, die steht auf einem breiten, guten Fundament. Ich möchte euch da ein Beispiel geben. Ich habe im Januar eine berufsbegleitende Ausbildung abgeschlossen und in den Monaten vor dem Abschluss musste ich immer wieder Arbeiten schreiben zu verschiedenen Themen. Und in dem Jahr war es immer wieder so, dass ich Arbeiten zurückbekam, wo kleine Dinge falsch waren, hatte ich nicht richtig verstanden oder vergessen. Und dann bekam ich die Bewertung gut, nur gut. Die drei anderen Frauen in meiner Lerngruppe, die hatten immer ein ausgezeichnet. Und nachdem mir das dreimal passiert war, da hatte ich so die Nase voll. Ich habe so viel Arbeit und Ehrgeiz ins Schreiben dieser Arbeiten reingesteckt, dass die wirklich top werden sollten. Ich habe echt mein Bestes gegeben, aber gefühlt war das nie gut genug. Ich hatte Zeiten, da hätte ich am liebsten alles hingeschmissen. Ich habe mich aber auch ehrlich gesagt geschämt, weil ich auf die anderen, die dieses ausgezeichnet immer wieder bekamen, richtig neidisch war, bis ich mir das mal selber eingestehen konnte. Da dachte ich, das darf ja gar nicht sein. Also ein Christ ist doch nicht neidisch, ein Christ ist doch nicht eifersüchtig, wenn jemand anders etwas besser kann. Und ich mochte diese Frauen ja auch noch gerne. Also solche negativen Gefühle, wie dann diese Scham, die da hochkam, die hätte ich am liebsten irgendwo hingeschoben. Das ist eine typische Reaktion. Man behält solche unangenehmen Gefühle und Gedanken am liebsten bei sich selber. Also bei Scham eben, weil man auch nicht möchte, dass es jemand weiß. Bei Ärger ist es auch oft so, dass man den runterschluckt und nicht teilt. Und ich habe mir auch gedacht, ja, da kann ja sowieso niemand was dran ändern. Also ich schreibe ja die Arbeiten. Also warum soll ich darüber reden? Vielleicht reagiert ein anderer auch noch verständnislos und sagt, meine Güte, also deine Probleme möchte ich haben. Du hattest ja ein Gut. Also was willst du eigentlich? Und auch dann dieses Denken, ja, was wird wohl jemand anders über mich denken, wenn der weiß, so, ich bin eifersüchtig. Ich habe in meinem Leben herausgefunden, dass es mir hilft, wenn ich über Dinge rede, die mich beschäftigen, die mir Kummer machen. Und ich habe auch in meinem Leben gemerkt, dass Roger da eine gute Anlaufstation ist. Ich habe dir das erzählt alles und der Roger hat es gut gemacht. Er hat verständnisvoll zugehört, er hat Anteil genommen, er hat keinen Kommentar dazu abgegeben, er hat mich einfach ermutigt, dass ich nicht aufgeben soll. Und das hat mir sehr geholfen. Ich habe da wieder erkannt, es tut einfach gut, aufrecht zu sein. Und ich konnte das ablegen. Ich konnte auch mit ihm beten und um Vergebung für die Eifersucht bitten. Und konnte dann meine Kraft wieder in das Lösen meiner Probleme und der Ausbildung stecken, anstatt sie da reinzustecken, diese Gefühle zu unterdrücken und zu verschweigen. Für mich habe ich so einen Satz gelernt in dieser Zeit. Ich bin eine Lernende. Ich mache Fehler Und jeder Schüler macht Fehler. Und ich will lernen aus diesen Fehlern, ich will besser werden. Und diese Überzeugung hilft mir sehr. Ohne das Gespräch mit Roger, glaube ich, wäre ich nicht so gut an diesen Punkt gekommen. Ich wäre immer verbissener geworden. Solche Gespräche, die schaffen natürlich mit der Person, mit der man redet, eine sehr enge Herzensverbindung. Wenn der andere gut reagiert, dann fühle ich mich geliebt, ich fühle mich respektiert, ich fühle mich gut aufgehoben. Was nicht richtig ist, weiß ich ja selber, das musste er mir nicht sagen. Aber ich habe das so spüren dürfen, er liebt mich, wie ich bin, mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen. Und er weiß, dass er mir ebenfalls Dinge erzählen kann, die für ihn vielleicht unangenehm oder peinlich sind, weil er weiß, die Annette hat ja auch ihre Baustellen.
Annette hat jetzt sehr eindrücklich geschildert, was es bedeutet, mindestens einen Menschen zu haben, mit dem man eben alles teilen kann. Ich denke, Gott hat das so eingerichtet, dass er uns in der Ehe zusammengestellt hat für diese Einheit, aber auch sonst, dass wir mit einigen Menschen so tief verbunden sind. Gemeinschaft ist etwas ganz, was auf dem Herzen Gottes ist, und Kommunikation ist das wichtigste Element, was diese Verbindung schafft. Und wenn das schon im Zwischenmenschlichen so heilsam ist, wie viel mehr in unserer Beziehung, in unserer Kommunikation mit Gott. Und das wünscht sich Gott, dass wir ihm genau so alles sagen, alles hinlegen, ehrlich sind. Er weiß ja sowieso alles über uns. Aber er möchte auch, dass wir es zum Ausdruck bringen. Nicht, weil er das braucht, sondern weil wir das brauchen. Annette hat gesagt, es tut einfach gut, mit jemandem reden zu können. Und mit Gott können wir immer reden. Selbst wenn wir sagen, nein, ich habe keinen Menschen, mit dem ich all das teilen kann. Gott ist da. Gott hat ein offenes Ohr. Und er wünscht sich das. Er sehnt sich danach, dass wir eben das alles mit ihm teilen. Und damit das geschieht, braucht es einen gewissen Rahmen. Also im Zwischenmenschlichen braucht es einen Rahmen, es braucht Zeit und es braucht ungeteilte Aufmerksamkeit. Das ist in unserer Zeit sehr schwierig, weil so viel Ablenkung da ist. Also für ein tiefgehendes Gespräch am besten Handy ausschalten, Fernseher ausschalten, Computer runterfahren, damit man wirklich ganz sich auf den Partner, die Partnerin oder eben den Menschen ausrichten kann. Und mit der Kommunikation mit Gott ist das natürlich auch so. Also wir müssen uns die Zeit nehmen. Wir nehmen uns immer wieder Zeiten, wo wir so ein richtiges Date haben, wo wir vielleicht zusammen essen gehen, wo eben der Rahmen ist für diese tiefen Gespräche. Und die Frage ist, haben wir auch so Zeiten, haben wir so einen Rahmen, wo diese tiefen Gespräche mit Gott möglich ist, wo wir eben ganz bei ihm sind und nicht irgendwie durch irgendetwas anderes abgelenkt sind. Es lohnt sich, da Prioritäten zu setzen und sich solche Zeiten zu reservieren.
Ich habe in der Vorbereitung auf diese Predigt von Gott etwas aufs Herz gelegt bekommen, was ich mit euch teilen möchte. Roger sagte so, man soll sich auch so Zeiten mit Gott reservieren. Und das habe ich früher eigentlich sehr intensiv gemacht. Ich bin auch regelmäßig gerne für mehrere Tage ins Kloster gefahren und hatte da sehr intensive Gespräche mit Gott, Kommunikationszeiten, die mich sehr geprägt haben. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich das seit einiger Zeit nicht mehr mache. Und dann habe ich diesen Faden zurückverfolgt und mir gedacht, warum mache ich das nicht mehr? Warum fahre ich nicht mehr ins Kloster? Auch meine Zeiten der Stille, längere Zeiten sind teilweise ganz eingeschlafen, was früher täglich stattgefunden hat, findet nicht mehr täglich statt. Und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich passiert, dass ich mich so drücke, mit Jesus diese Zeiten zu haben, weil ich Jesus wirklich von Herzen liebe und den ganzen Tag eigentlich, ihr merkt, ich rede gerne, das auch nach oben hin plaudert. Aber diese Zeiten richtig mit Jesus, dass ich das nicht mehr suche. Und dann habe ich überlegt, gut, ein Aspekt ist, wenn ich ehrlich bin, ich fürchte mich. Ich erzähle euch gleich, warum. Ich fürchte mich vor dem, was er mir sagen könnte, vor einer Korrektur, vor einer Kritik, davor, von ihm gesehen zu werden, in dem, wie ich bin, vor etwas, was er sagen oder mit mir machen könnte, was weh tut. Das ist der eine Grund. Manchmal ist es aber auch so, dass ich so eine Leere empfinde, wenn ich mich hinsetze und das Wort Gottes lese oder einfach still bin, dass dann so ein Schmerz kommt oder auch so eine Langeweile. Und dann gehe ich eben wieder. Das ist wie im Zwischenmenschlichen, wenn ich mit jemandem verabredet bin und der sitzt am Tisch und sagt mir Sachen oder sagt gar nichts. Das ist unangenehm. Solche Gespräche, solche Begegnungen sucht man nicht. Und dann ist mir klar geworden, in meinem Leben ist vor 2 Jahren etwas passiert, was ein ganz, ganz großer Schmerz für mich gewesen ist. Und da ist etwas zerbrochen in der Vertrauensbeziehung mit Gott, was Jesus langsam wieder am Aufbauen ist. Ich sehe immer wieder so kleine Mosaiksteinchen, die er jetzt in diesen Weg einführt, dass er sagt, komm, trau dich, komm mal wieder ins Kloster, geh mal wieder mit mir in die Stille, ich möchte mit dir über das reden. Aber ich weiche dem aus, weil ich Angst vor diesem Schmerz habe, der dann nochmal hochkommen wird. Ich bin selber Seelsorgerin, ich weiß, dass das kein Weg ist, dem auszuweichen. Das ist, wie David sagt, als ich es wollte verschweigen, da verschmachteten meine Gebeine. Also manchmal merke ich das richtig, diesen Schmerz. Und ich weiß, erst wenn ich zu Jesus gehe und ihm die Gelegenheit gebe, das heil zu machen, und ich weiß, dass er es heil machen will und heil machen kann, dann wird es auch heil werden. Aber mir fehlt noch der Mut im Moment. Ich erzähle euch das, weil ich denke, vielleicht hat der ein oder andere auch so etwas, wo er sagt, ja, aus dem Grund suche ich eigentlich nicht die intensiven Zeiten mit Jesus, nicht nur so die kleinen Zwischengespräche am Tag, sondern richtig die tiefen Gespräche mit ihm. Was könnte der Grund sein bei dir, dass du dich in der Kommunikation mit Jesus oder auch mit einem Menschen nicht öffnest wirklich? Ist das Angst vor Korrektur oder vor Kritik, vor diesem Gefühl von innerer Leere oder einem Schmerz, vor Langeweile, dass da vielleicht gar nichts kommt? Vor der Wahrnehmung, dass da keine wirkliche Herzensverbindung mehr ist, vor Traurigkeit, vor Überforderung. Vielleicht möchtest du mal darüber nachdenken oder auch jetzt austauschen. Vielleicht mögt ihr zu zweit, zu dritt austauschen, wie es euch geht mit der Kommunikation mit Gott, weil bei ganz vielen wird das ja auch schön sein. Wann, wo, wie sprecht ihr persönlich mit Gott? Vielleicht ist das auch eine Inspiration für euren Nachbarn, wenn ihr das teilt. Was ist euch wichtig? Was hindert euch eventuell? Nehmt euch dafür doch ein paar Minuten Zeit.
Genau, und dann könnt ihr zu zweit, zu dritt kurz miteinander austauschen.
Wir stören eure Gespräche nur äußerst ungern. Aber ich habe gesehen, draußen steht eine Kaffeemaschine und Becher. Also ich hoffe, dass vielleicht im anschließenden was miteinander trinken auch der Austausch weitergehen kann. Ich finde das so wertvoll, wenn wir da von unseren Geschwistern lernen können. Thema Stören. Ich habe euch jetzt gestört und auch in der Kommunikation kann es so Störgeräusche, nennen wir das, geben. Zum Beispiel, wenn der Roger im Badezimmer steht mit seiner elektrischen Zahnbürste, dann hört er gar nichts mehr. Ich bin in der Küche, die wirklich nur 3 Meter weiter ist und rufe ihm vielleicht was zu. Und
während der Mixer läuft, ja.
Wundere mich dann, dass er nichts darauf antwortet. Also dann hat er oder ich ein Störgeräusch. Es kann auch in unserer Beziehung so unsichtbare Störgeräusche geben. Und die können der Grund dafür sein, dass der andere auf das, was ich sage oder zum Ausdruck bringe, nicht reagiert. Bei mir sind das alles Dinge, die mich sehr beschäftigen. Das sind Störgeräusche für die Kommunikation miteinander, Dinge, die mich innerlich absorbieren. Zum Beispiel, wenn ich unter Zeitdruck stehe. Wenn der Roger mir dann noch irgendwas erzählt, da kann man ziemlich sicher sein, dass ich gleichzeitig im Kopf mit der Frage beschäftigt bin, wie soll ich das alles an diesem Tag unter einen Hut bringen. Dann habe ich so viel Kommunikation mit mir selber im Kopf, dass diese Kommunikation nicht läuft. Das ist so ein typisches Störgeräusch.
Und geht es uns nicht auch manchmal so in der Kommunikation mit Gott? Wir sind so sehr mit uns beschäftigt, dass da gar nichts ankommt von Gott bei uns. Oder eben diese inneren Störgeräusche, dass ich damit absorbiert bin, dass das die Stimme Gottes überdeckt. Johannes Hartl hat mal gesagt, Gott ist da, nur wir oft nicht. Also wir sind irgendwo. Wenn wir so ein Rendezvous mit Gott haben könnten, vielleicht nehmen wir uns die Zeit, vielleicht setzen wir uns hin, aber unsere Gedanken sind irgendwo. Die sind abgeschweift, weil uns einfach so viel beschäftigt. Und vielleicht geht es uns ja sogar im Gottesdienst so, in der Lobpreiszeit. Unsere Lippen bewegen sich, aber irgendwo sind wir mit dem Herzen gar nicht dabei. Also ich will euch das nicht unterstellen, aber mir geht das manchmal so. Ich kenne die Lieder auswendig, da kann ich schon mitsingen und muss aber überhaupt nicht dabei sein. Da muss ich mich richtig wieder zwingen und zurückholen und sagen, was singe ich eigentlich? Ja, das meine ich so, ich möchte Gott jetzt anbeten. Und gerade der Lobpreis ist etwas, was uns so mit Gott verbindet. Das ist Kommunikation, die verbindet. Das heißt in der Bibel, Gott wohnt im Lobpreis seiner Kinder. Also er ist uns dann ganz nah. Und wir sollen das auch spüren. Wenn ich so Gebetszeiten habe, und wir haben sogar einen extra Gebetsraum bei uns eingerichtet, das ist ein Riesenprivileg, wirklich einen Ort zu haben, wo es ruhig ist, der auch so eingerichtet ist, dann habe ich festgestellt, dass wenn mir dann irgendetwas in den Sinn kommt, was ich noch erledigen muss, was ich nicht vergessen darf, dann bin ich weg, gedanklich. Dann kann ich eigentlich die Gebetszeit vergessen. Und dann habe ich angefangen, mir einen Zettel mitzunehmen in diesen Gebetsraum. Und wenn dann sowas kommt, schreibe ich das sofort auf, damit ich es nicht vergesse. Und dann kann ich es wieder loslassen. Und wenn ich das nicht mache, dann kommt dieser Gedanke immer wieder, ich darf nicht vergessen, ich darf nicht vergessen. Und dann kann ich die Gebetszeit vergessen. Oder es gibt auch die Möglichkeit, es kommt ein Gedanke, ich schreibe ihn mir auf und dann fällt mir ein, ja, ich könnte sie auch mit Gott besprechen. Wie siehst du das? Was möchtest du mir dazu sagen? Und was Gott ja vor allem möchte, ist, dass wir es loslassen können, was uns so beschäftigt, dass wir es ihm hingeben können und dass wir ihm vertrauen, dass er mit uns unterwegs ist, ohne dass wir jetzt groß eine Antwort hören oder eine Wegweisung, macht dies oder jenes, sondern einfach, Gott ist da, er ist mit mir, ich vertraue ihm, okay, jetzt habe ich wieder inneren Frieden.
Manchmal besteht auch das Störgerät in der Diskrepanz zwischen dem, was jemand tut und dem, was er sagt. Ich jammere zum Beispiel häufig mal und sage, oh, ich habe viel zu wenig Zeit für dies und das. Und Roger interpretiert das dann, dann darf ich nicht auch noch mit Dingen kommen, die sie noch übernehmen sollte, erledigen sollte. Und wenn er dann so nebenbei mitbekommt, dass ich meiner Nachbarin zusage, dass ich für die nächsten 2 Wochen ihren Garten gieße, gar kein Problem. Oder bei Freunden die Hasenhüte, weil die weg sind. Oder ja, für den Gemeindebrunch, ach, das gehe ich gerne einkaufen, ich gehe sowieso noch. Dann denkt er komisch, für das hat sie alles Zeit, aber jammert, dass sie keine Zeit hat. Das sind eindeutig so Störgeräusche. Und auch für Gott gibt es so Störgeräusche mit uns. Zum Beispiel, wenn wir ihm sagen, dass wir ihm vertrauen und dann doch alles selber in die Hand nehmen. Also Störgeräusche können 2 Quellen haben. Ich bin mit meinen Problemen, mit meinen Innengeräuschen selber sehr stark beschäftigt. Und was ich beobachte, steht im Gegensatz zu dem, was ich höre.
Wenn unsere Kommunikation nicht trennend, sondern verbindend sein soll, dann müssen wir unsere Motivation prüfen. Also warum sage ich etwas? Denn ich kann sicher sein, egal was ich dann sage, selbst wenn ich etwas Nettes sage, Annette spürt die Motivation. Das liegt einfach daran, dass 70-80% der Kommunikation nonverbal und paraverbal ist. Also da kann ich schon sagen, ja, ja, aber wenn ich innerlich denke, nein, nein, dann kommt das durch. Also wenn Kommunikation verbindend sein soll, dann müssen wir darauf achten, dass wir diese Dosen sauber halten. Also ich kann das vielleicht so veranschaulichen, da können auch schmutzige Lappen drin sein und ich habe erklärt, eben dass quasi dieser Dosenboden zur Resonanz angeregt wird und wenn das verstopft ist, dann kann da nichts klingen, da resoniert dann nichts. Und das kann sein, dass ich eine gewisse Bitterkeit in mir trage, vielleicht sogar Rachegedanken, Unversöhnlichkeit, Gleichgültigkeit, Resignation und das alles verstopft diesen Kommunikationskanal. Wie komme ich mir da selber auf die Schliche, was da drin steckt? Es ist manchmal schwierig zu spüren, was blockiert das eigentlich. Ich bete fast jeden Tag das, was David im Psalm 139 schreibt, ganz am Schluss. Erforsche mich, Gott, erkenne mein Herz, prüfe mich und ergründe mein Denken. Sieh, ob ich auf verkehrtem Wege bin und führe mich auf ewigem Wege. Also Gott, du musst mir das zeigen, ich merke das vielleicht gar nicht. Oder auch, was er sagt im Psalm 51, Vers 12, O Gott, schaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Wenn wir Gott unsere Herzen hinhalten, dann wird er uns Sachen aufzeigen. Dann wird er uns zeigen, wo wir vielleicht schuldig geworden sind. Und Schuld trennt uns natürlich einerseits von Gott, aber auch andererseits voneinander.
Wenn wir das merken, dass wir einander verletzt haben, wenn wir schuldig am anderen geworden sind, dann können wir fragen, kannst du mir das vergeben? Wir finden diese Frage so formuliert wichtig. Das muss natürlich nicht bei jeder Kleinigkeit sein, aber bei Dingen, die schwerwiegend sind, wo wir merken, da habe ich einen Fehler gemacht oder ich habe den anderen verletzt, da ist diese Frage wichtig. Wir signalisieren dem anderen damit, dass Vergebung für mich nicht selbstverständlich ist, dass er das einfach tun müsste, sondern dass es freiwillig ist, dass es nicht einfach ist für den anderen. Und es ist auch wichtig zu erkennen und zu formulieren, womit ich den anderen verletzt habe. Also zum Beispiel kann ich sagen, ich habe das Gefühl, ich habe dich damit verletzt, dass ich vor unseren Freunden gesagt habe, du wärst immer zu faul, in den Keller zu holen und mir diese Dinge zu holen. Und habe dich dargestellt wie ein Faulpelz. Dann merkt Roger, dass ich genau gemerkt habe, was es ist, was ihn verletzt hat. Vielleicht hat ihn auch was ganz anderes verletzt. Dann kann er an der Stelle sagen, das war eigentlich nicht so schlimm, aber als du da noch 3 Sätze später das und das gesagt hast, das war schlimm. Und so kann ich ihn viel, viel besser verstehen und abholen und muss mir auch die Mühe machen, mich da reinzudenken. Das ist etwas, was sehr wichtig ist, dass der andere sich verstanden fühlt in seinem Schmerz. Vergeben ist ein Prozess. Das ist nicht etwas, was man einfach mal so macht meistens. Und darum kann es auch sein, je nach dem, wie schwerwiegend das war, was passiert ist, dass das Gegenüber antwortet, ja, ich will dir das vergeben, aber ich brauche noch Zeit, das Geschehene zu verarbeiten, das zu verdauen. Oder der andere kann sogar so weit gehen zu sagen, nein, ich will dir das nicht vergeben. Oder nein, ich kann dir das jetzt nicht vergeben. Ich kann es dir noch nicht vergeben. Das muss ich alles akzeptieren, dass der andere das sagt. Also Vergebung kann nicht eingefordert werden, aber es ist ein ganz, ganz starker Weg, auf diesem Weg Kommunikation wieder in Gang zu bringen und auch selber alles daran zu setzen, möglichst schnell zu vergeben. Ich glaube, jeder von uns weiß, wie das ist, wenn man Schuld jemandem nachträgt. Das Wort sagt schon, wir tragen das nach. Also ich bin die, die leidet unter dem Nachtragen. Wir erleben das gerade in unserem Freundeskreis. Da ist jemand todkrank und er hat sehr zu seinem Kummer eine sehr schlechte Beziehung zu seinen Kindern und hat das Gespräch mit ihnen gesucht. Er hat gesagt, ich möchte ihnen die Hand entgegenstrecken, auch um mich selber zu entlasten. Beim Sohn hat es funktioniert, er hat das Angebot angenommen, die Tochter leider nicht. Das ist schwer, aber er hat alles daran gesetzt, die Kommunikation wieder in Gang zu bringen und den Weg zum Herzen der Kinder zu suchen und kann jetzt Frieden mit dem machen und in Frieden gehen. Vergebung macht den Kommunikationskanal wieder durchlässig, selbst wenn der andere noch nicht vergeben will.
Ja. Zum Schluss möchten wir das euch einfach nochmals als Bild mitgeben. Diese Kommunikation, die verbindet von Herz zu Herz. Die Kommunikation, die darauf beruht, dass wir beide auf Empfang sind, dass wir quasi diese gespannte Schnur heißt, wir sind beide aktiv daran, wir sind beide einander zugewandt, wir sind beide interessiert daran, eben den anderen zu erreichen mit dem, was wir mitteilen möchten. Wir sind offen und transparent. Und das wünschen wir euch auch und ganz besonders in der Kommunikation mit Gott. Dass ihr euch das Bild zu Herzen nehmt, diese unsichtbare Schnur zu Gott, die ist da. Und Gott ist da und er hält diese Dose an sein Ohr. Und er ist bereit zu hören. Nehmen wir doch auch die Dose in die Hand, nehmen wir uns die Zeit. Sorgen wir dafür, dass diese Schnur gespannt ist, dass von unserer Seite her aktiv auch das Gespräch gesucht wird. Und dann wird uns die Kommunikation wieder viel stärker noch mit Gott verbinden. Und die stärkste Verbindung, die wir haben können mit Gott, ist das Gebet. Und deshalb möchten wir jetzt diese Predigt abschließen mit einem Gebet. Ja, ich preise dich, himmlischer Vater, dass du immer da bist, für uns da bist. Du bist für uns. Danke, dass du uns hörst, dass du uns erhörst, dass du uns kennst und trotzdem liebst und annimmst, dass du dich nie von uns abwendest und dass wir mit allem zu dir kommen dürfen, dass wir unsere Schuld bekennen dürfen, dass du vergibst und dass du uns Weisheit gibst, auch im Gespräch miteinander, mit dem Ehepartner, mit Freunden, in der Familie. Und ich bitte dich, dass du da hineinkommst mit deinem Segen, dass du Heilung schaffst, dort, wo das Gespräch blockiert ist, dass Menschen wieder aufeinander zugehen und das Gespräch suchen, dass die Offenheit, die Ehrlichkeit, die Transparenz wächst und damit auch die Verbundenheit. Ich preise dich als den Schöpfer der Kommunikation, als der Gott, der durch sein Wort geschaffen hat. Und ich bitte dich, dass du auch in uns, durch dein Wort an uns, Neues schaffst. Amen.